allein gebührt die Ehre. Vater, ich möchte jetzt dich loben und preisen. Der ganze Gottesdienst soll unter dem Lobpreis Gottes stehen. Du bist ein guter Vater. Gelobt sei dein Name, Jesus. Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Ich wünsche euch allen Gottes Segen. Wir möchten heute uns über den Willen Gottes Gedanken machen. Der perfekte Wille Gottes, was ist das eigentlich? So, der perfekte Wille Gottes. Wir haben ja diese Tage über Reichtum und Armut gesprochen, besiege den Geist des Mangels und dann die böse Falle der Angst. Was ist der Wille Gottes für dein persönliches Leben? Finde es heraus. Morgen wird das Thema sein, Kinder Gottes sind keine Bettler. Kinder Gottes, die haben Mut, die haben Hoffnung, die haben Glauben, die haben Zuversicht. Kinder Gottes, die wissen, was sie wollen, was sie brauchen. Sie wissen, was sie in Gott haben. In Gott ist die Fülle, in Gott ist das Leben. So, Kinder Gottes, die gehen nicht auf zum Betteln, sondern die bitten. Und die beschenken Menschen. Die dienen anderen Menschen, die sind reich. Paulus sagt, wir haben nichts und haben doch alles. Und schenken alles und geben alles. So, der perfekte Wille Gottes. Dann zwei Sonderveranstaltungen mit Angelika Arment am Samstag, den 12. Februar von 11 bis 13 Uhr Frauenbrunch. Natürlich, jetzt dürfen auch andere kommen. Das heißt also Brüder oder Männer. Aber bring ein bisschen was mit, Kuchen oder ja, irgendwas. Es wird auch gegessen hier und Gemeinschaft geübt. Dann abends um 19 Uhr wird Angelika hier ihr Zeugnis geben, noch einmal das, was sie auch im Buch hat, und erzählen, was Gott in ihrem Leben so alles getan hat und wie Gott ihr geholfen hat. Also ganz, ganz herzlich eingeladen. Auf der Rückseite findet ihr dann die Beschreibung so von dem Wesentlichen, was so ihr Leben ausgemacht hat. Dann sind noch ein paar andere Veranstaltungen hier hinten angeführt, die auch demnächst hier stattfinden werden. Jan McCormick wird hier sein, wird erzählen über das Leben oder was er erlebt hat, als er tot war. Er war klinisch tot und was er in diesem Zustand erlebt hat und wie das Vater unser sein Leben gerettet hat. Also das Einzige ist das, was er noch gekannt hat und im Jenseits oder wo er auch da war, hatte das Vater unser gebetet und das Geheimnis und die Kraft des Vaters zu unseres. Und dann so ein paar andere Veranstaltungen. Der perfekte Wille Gottes, was ist das? Es ist alles, was du brauchst. Übereinstimmung mit dem Vater, mit der Schöpfung, mit der Natur. So, wenn du mit Gott übereinstimmst, dann bist du auf dem besten Weg des Lebens. Also du bist im Gleichschritt mit Gott. Und das ist der perfekte Wille. Der Wille Gottes für dein Leben ist, dass du gerettet wirst. Der perfekte Wille für dein Leben ist, dass es dir wohl geht. Der perfekte Wille für dein Leben ist, dass du gesund bist, dass du keinen Mangel hast. Dir soll es so gehen, wie es deiner Seele geht. Wenn es deiner Seele gut geht, geht es dem ganzen Menschen gut, was der Johannes schreibt in seinem Brief. So, der perfekte Wille ist, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Der perfekte Wille ist, dass du Gott dienst und du wirst gesegnet, wenn du Gott dienst. Und der Segen bleibt stagniert und läuft nichts, wenn du Gott nicht dienst. Also Gott will, dass du was für ihn tust. Was tust du eigentlich für ihn? Überleg einmal. Grundsätzlich, Gott hat einen wunderbaren Plan für seine Kinder. Er will das Beste immer. So wie ein Vater für seine Kinder immer das Beste will, so will auch Gott für seine Kinder das Beste. Er kümmert sich persönlich um jeden einzelnen seiner Kinder. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass er sich um mich, um dich, um uns sich kümmert und sagt, was fehlt dir, was kann ich für dich tun? Dass er die Wünsche von deinen Augen abliest und erfüllt dir, was dein Herz sich wünscht. Du musst ihm nur deine Wege anbefehlen. Und er macht alles wohl und gibt dir, was dein Herz sich wünscht. Er erzieht seine Kinder selbst. Also normalerweise ein anständiger Vater überlässt nicht seine Kinder dem Staat oder der Kirche oder der Gesellschaft oder wem auch immer. Nein, ein guter Vater erzieht seine Kinder selbst, lehrt seine Kinder selbst, was anständig ist, was sich gehört. So, das ist auch bei Gott so. Gott erzieht uns. Oder hat seine eigenen Erziehungsmethoden. Denk drüber nach. Wie erzieht er so seine Lieblinge? Indem er vielleicht alles erfüllt, alles gibt, das ist die eine Sache, aber er nimmt auch manchmal was weg und sagt, wenn du mir nicht folgst, folge ich dir auch nicht, gebe ich dir auch nicht. So, er überlässt deine Erziehung, du bist Gott so wichtig, deshalb will er dich qualifizieren und aus deinem Leben das Optimalste machen, das ist der perfekte Wille Gottes. Er überlässt deine Erziehung niemand anderem. Pass auf, was ich dir sage. Er überlässt deine Erziehung niemand anderen. Ihr habt viele Zuchtmeister, heißt es in der Bibel. Weißt du, das sind die Pastoren, das sind die Ältesten, das ist die Geschwister in der Gemeinde, die Brüder und so weiter. Die machen dir immer Vorschriften. So und so und so sollst du sein und das sollst du machen. Aber Gott weiß, was du tun und nicht tun solltest. Und er zieht es auf seine Art und sagt, Kind, lass die Finger weg, das ist nichts für dich. Dem einen ist es erlaubt, aber dem anderen ist es nicht erlaubt. Wir müssen also Gott verstehen, wie er seine Kinder erzieht. Er hat seine Erziehungsmethode für jeden Einzelnen von uns. Ihm ist deine Entwicklung sehr wichtig, deine Ausbildung und natürlich auch später dein Einsatz. Aber ohne Ausbildung wird es keinen Einsatz geben. Deshalb, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir den perfekten Plan Gottes für unser Leben kennen. Das ist wie auch im Natürlichen. Zuerst kommt die Erziehung, also Mutter, der Abgewöhnung von der Mutter, dann, dass man auf eigene Füße steht, dann gibt es so manchmal, ja, die kritischen Jahre, dass man probiert, wie weit man gehen kann, was einem erlaubt ist. So, wie im normalen Leben, menschlichen Leben, so ist auch im Geistlichen die Entwicklung unseres Lebens angelegt. Und geistlich geht es genau nicht anders wie auch im Irdischen. Da kommt das Trotzalter. Dann trotzt du und Gott sagt, pass auf, mach mal. Du wirst noch Lehrgeld bezahlen und du lernst Gott kennen. Dann auf mit der Zeit, und zwar ganz persönlich. Mark Twain hat einmal gesagt, als ich 20 war, habe ich gedacht, was will der Alte zu seinem Vater? Der hat keine Ahnung vom Leben. Dann, als er 30 war, dann sagte er, manchmal hat mein Vater sogar recht gehabt in dem, was er so sagte. Und als er dann 40, 45 war, sagt er, mein Vater hat fast immer recht gehabt. Also du siehst, wir wachsen mit der Erkenntnis. Am Anfang denken, ich weiß alles. So sind auch viele Christen. Die sind unbelehrbar. Und erst mit der Zeit weißt du, Gott macht keinen Fehler. Gott ist also vollkommen und Gott macht keinen Fehler. Von Gott wird jeder anders eingesetzt. Manche als lebende Zeugen. Ich sage das als der perfekte Wille Gottes für dein Leben. Weißt du, dass jemand vor dir steht und predigt und erzählt und so weiter und berichtet, was Gott alles getan hat. Aber andere werden als kranke, schwache Zeugen auch hingestellt. Wir können Gott auch in der Schwache dienen. Wir müssen nicht immer die großen Helden sein. Manche dienen Gott als Versager. Ist es auch richtig? Weißt du, wo wir diesen Wohlstandsdenken haben und so weiter. Du musst immer erfolgreich sein. Nein, du musst nicht immer erfolgreich sein. Gott setzt dich verschiedenartig ein, dass du nicht immer der Erfolgreiche bist, sondern dass Gott einfach an dir demonstriert für andere, so kann ich auch arbeiten. Denk an Hiob. Also das ist auch die Führung und Leitung Gottes. Und sag nicht, das war der Teufel. Gewiss war der Teufel dabei. Denn Hiob sagt selber, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Aber Gott hat es zugelassen. Gott lässt vieles in unserem Leben zu. Das ist im Plan Gottes vorgesehen. Im Plan Gottes sind die Jahreszeiten für dich vorgesehen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. So dass du bestimmt auch altersmäßig, damit dein Haus so perfekt wird und gebaut wird. Da erlebst du zuerst das Aufblühen und grünst und sprießt, dieser Pioniergeist, dieser Unternehmensgeist. Dann genießt du wirst deine Ruhe haben, kommt die Familie. So, dann ist Herbst, dann reift alles. Und ja, und dann kommt der liebe Winter, wo nichts passiert. Auch die Zeiten, wo nichts passiert, sind von Gott geplante Zeiten. Der perfekte Plan Gottes für dein Leben ist meine Botschaft. Also es gibt Phasen in unserem Leben, die können wir uns nicht raussuchen, aber er macht es. Das kommt mit der Zeit. Dann plötzlich hast du, ich weiß nicht, ob es bei Männern auch so ist, aber ich hatte mit 40 Midlife-Krisis. So plötzlich hast du deine Midlife-Krisis und denkst, ist das wirklich alles gewesen? Und du fragst dich, ist das der Sinn des Lebens gewesen, auch im Reich Gottes? Was ist unterm Strich rausgekommen? Was ist geblieben? So, wir müssen lernen, für die Ewigkeit zu leben und zu arbeiten. Das ist der Plan Gottes. Wir sind also auf die Ewigkeit angelegt. Unser Leben ist auf die Ewigkeit angelegt. Einige sind von Gott auserwählt und bestimmt als arme Zeugen da zu sein. Ich habe ja gesagt, betteln ist nicht im Willen Gottes. Aber Gott erlaubt auch, dass manche ja nur so ihr Leben dahin fristen und zu zeigen, auch der kann leben. Denk an den armen Lazarus und den reichen Mann. Gott benutzt sozusagen, da liegt dieser arme Lazarus als Prüfung, als Test für den reichen Mann. Und manchmal sind wir zur Schulung für andere Leute da. Dein Leben ist eigentlich zur Schulung, als Anschauungsmaterial für andere Leute da. Und an dir lernen andere Leute. Gott lehrt andere durch dich. Also, wir haben verschiedene Funktionen. Andere sind als tote Zeugen für den Herrn vorgesehen. Manchmal sprechen Märtyrer viel mehr und viel klarer und viel deutlicher und viel länger. Die Seelen unter dem Altar in der Offenbarung, da ist sogar ein Siegel dafür gewidmet. Mehr als die lebenden Zeugen sprechen die Märtyrer. Und Tertullian hat einmal gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, der Gemeinde. Die Kirche wäre nie Kirche geworden, Gemeinde wäre nie Gemeinde geworden, hätte sich nicht über die ganze Welt ausgebreitet, wenn es nicht die Märtyrer gegeben hätte. Natürlich ist heute unpopulär zu sprechen, Märtyrer. Wer möchte von uns Märtyrer sein? Wer möchte von uns gekreuzigt oder gehängt oder verbrannt werden oder gehängt werden um des Glaubens willen, weil er nur an Jesus glaubt? Aber das kann auch kommen. Das kann auch kommen. Das ist noch nicht gesagt, das ist noch nicht das, denn in der Bibel heißt es, wer das Mahlzeichen des Antichristen nicht annahm, der wurde verfolgt und bekämpft und wie auch immer. So, was ist der perfekte Wille für dein Leben? Eigentlich, dass niemand kann über dein Leben bestimmen, du bestimmst und entscheidest, nehme ich das an oder nicht, den perfekten Willen Gottes für mein Leben. Niemand anders kann sagen, das musst du akzeptieren. Nein, wenn du das nicht willst, musst du nicht akzeptieren. Paulus hat auch nicht akzeptiert, was der Bruder Agabus ihm vorgesagt hat. Und geweissagt hat und prophezeit hat und so weiter. Manche möchten immer das Beste für dich. Aber was ist das Beste? Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Das ist also dieser perfekte Plan Gottes. Gott hat die Apostel, jeden einzelnen von ihnen, individuell eingesetzt, gebraucht. Der eine, ich denke nur an diesen Jakobus. Der Jakobus hat genauso lange Ausbildung gehabt beim Herrn Jesus wie der Johannes. Aber der Jakobus wurde nach kurzer Zeit enthauptet vom Herodes. Wir haben jetzt seine Geschichte in der Bibel. Der Petrus wurde befreit aus dem Gefängnis. Der andere ist nicht befreit worden aus dem Gefängnis. Warum? Denn der eine wird befreit und der andere nicht. Gott geht eigentümliche Wege mit uns. Und für jeden hat er einen speziellen Plan. Der Jakobus hat auch den Plan erfüllt. Wie der Petrus später auch nachher. Oder Johannes. So, mir ist es im Römerbrief sehr groß die Verse geworden. Was wollen wir hierzu sagen? Was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer und was kann gegen uns sein? Was wollen wir hierzu sagen? Was willst du mir was sagen? Was will ich dir was sagen? Was wollen wir hierzu sagen? Was der perfekte Plan für jeden Einzelnen von uns ist, das musst du rausfinden, das muss ich rausfinden. Und das kann mir niemand vorschreiben, keine Gemeinde, keine Kirche, kein Pastor, kein Ältester und nichts. Ich muss diesen Weg gehen. Gewiss, der Rahmen wird irgendwo gegeben. Du bist mir ein auserwähltes Werkzeug, zum Paulus, Ananias. Aber gehen musst du nachher den Weg. Gott lässt sich in seinen Plänen für dich und mich nicht einreden oder dreinreden. Er lässt sich die Pläne auch nicht durchkreuzen. Manchmal denken wir, ich durchkreuze Gottes Willen, Gottes Plan. Nein, Gott hat einen Plan für dein Leben, den kannst du selbst beim besten Willen nicht durchkreuzen. Wer kann dich von der Liebe Gottes scheiden? Natürlich, da kommen Pietisten und sagen, ja, ich kann Gott weglaufen. Denk an Jona, der wollte Gott weglaufen. Aber wie weit ist er gekommen? Bis zum Mittelmeer, die Mitte des Mittelmeers. Und da musste er aussteigen. Und dann muss es weitergehen. So, du kannst Gott nicht weglaufen, selbst wenn du es möchtest. Du machst Umwege. Aber weißt du, vielleicht gehören die Umwege auch zum Plan Gottes. Sonst wärst du nie das geworden, was du geworden bist. Und ich bin Gott auch dankbar für meine Führungen in meinem Leben. Ich habe zuerst mal vieles ausprobiert, experimentiert. Wenn ich das alles nicht gemacht hätte, könnte ich euch auch nicht erzählen, was ich alles erlebt habe. Weißt du, das gehört dazu, zu der Ausbildung, zu der Qualifikation des Lebens, der Plan Gottes. Da machst du die Sache durch, auf der Suche nach dem Leben, dann machst du dort was mit und so weiter. Und du sagst, ja, wie konnte ich mich so verirren, wenn ich dran denke hier an Angelika Ament, dass sie zuerst mal eine reiche Lehrerin wurde, bevor sie Kind Gottes wird. Und sie musste zuerst mal Irrtum. Manchmal muss man Irrtum zuerst kennenlernen, bevor man die Wahrheit kennenlernt. Zuerst Finsternis, bevor man Licht kennenlernt. Zuerst das Böse, bevor man das Gute kennenlernt. Wir müssen, und das ist im Plan Gottes, zuerst das Negative und dann erst das Positive. Zuerst Krankheit und dann erst Gesundheit. Das gehört dazu. Armut und dann Reichtum. So, Gott lässt sich also nicht reinreden. Er zieht seinen Plan konsequent durch. Ob es dir passt oder nicht, ob es mir passt. Weißt du, wir möchten gerne, Herr, weißt du, wir können schon mit Gott reden. So ist es nicht. Aber wenn wir mit Gott gesprochen haben und seinen Plan umgeworfen haben, das ist nicht gut für uns. Ich denke nur an Lot. Lot, als er hört, er soll aus Sodom rennen und so schnell wie möglich das Gebirge erreichen, dann sagt er, oh lieber Gott, ich habe Kreuzschmerzen, ich bin alter Mann, ich kann nicht mehr so gut laufen. Ich kenne da eine Ortschaft, das ist so ein gutes Dorf, dort kann man sich gut verstecken und dort werde ich irgendwas finden. Weißt du, Gott hat das mitgemacht, sagt gut, erst wenn du den Platz erreichst, dann kann das Gericht kommen. Aber es war nicht gut, dass er nach Soa gegangen ist. Dann hat er seine Familie verloren und alles, was er aufgebaut hatte, hat alles verloren. Es war nicht gut. Es war nicht gut, Gott umzustimmen. Und es ist niemals gut, Gottes Plan umzustimmen. Gott lässt sich reden, sagt er, na ja, bitte, kannst machen. Aber ob das gut ist, das weiß ich nicht ganz genau für dich. Und wie oft haben wir schon Gott umgestimmt? So, Gott ist es, der seine Leute auswählt, wie und was, und er gibt ihnen die richtige Einstellung, er macht sie auch weich und angenehm und er schult sie, qualifiziert sie. Weißt du, wenn Gott an einem arbeitet, dann arbeitet er sehr intensiv. Denk nur an Jona, habe ich vorhin erwähnt, der Plan Gottes, er läuft Gott weg. Er will mit Gott gar nicht nach Nineveh gehen, da wo er hin sollte. Aber was macht Gott? Er lenkt ihn so um. Er lenkt ihn so um, dass in dem Augenblick, als er ins Wasser geworfen wird, ein Fisch vorbeischwimmt und den verschlingt, dass der Fisch ihn gerade dort ausliefert, wo er hin sollte oder wo er wegfuhr. Und als er dann in Nineveh kommt, dass er dann den Erfolg hat und dann sagt er nach 3 Tagen, das will ich sehen, was passiert. Und der liebe Gott lässt diesem ungehorsamen Propheten, lässt er sogar einen Rizinusbaum wachsen, dass er schnell Schatten hat. Oh, sagt lieber Gott, also du bist wirklich gut. Und dann lässt er aber gleichzeitig wieder auf der anderen Seite am nächsten Tag diesen Rizinusbaum verdorren. Und wo ist der ganze Schatten her? Warum denn das alles? Du siehst, wie Gott arbeitet. Wir sind ja Ton in seinen Händen. Wir sind Gefäße, die geformt werden von ihm. Also, es gibt ein Sprichwort, der Mensch denkt und Gott lenkt. Das ist es, was da passiert. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Und du planst, aber Gott lenkt das alles. Du darfst planen, du darfst denken, du darfst mitreden, du darfst dir Gedanken machen. Weißt du, er gibt dir die Ideen. Das ist, was Gott macht. Er gibt dir die Ideen, er gibt dir die Wünsche, er gibt dir die Vision, er gibt dir den Traum. Er gibt dir die Liebe dazu, die Freudigkeit dazu. Das gibt er. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Er gibt dir diese Ideen, er gibt dir den Willen und er gibt dir auch natürlich die Kraft, dass du es machst und dass es funktioniert und durchziehst. Aber nicht nur das. Weißt du, der Mensch denkt und Gott lenkt. Gott gibt auch die Gunst dazu. Das gehört auch zum Willen Gottes. Was nützt es? Du hast alle Ideen und alle Fähigkeiten, alle Mittel und du hast keine Gunst. Ja, was ist das? Gunst, offene Türen. Menschen, die auf dich zugehen und Menschen, die das annehmen, wenn du keine Gunst hast. Wenn du mit den falschen Leuten zusammenkommst. Wenn die Leute dich nicht fördern. Weißt du, die Gunst ist wichtiger, als du denkst in deinem Leben. Dass jetzt Umstände günstig sind. Bei Jona war es Gott, der das alles verschaffte, den Sturm. Er macht es günstig. Obwohl alles so ungünstig war. Der perfekte Plan Gottes, denk auch an Josef, alles so ungünstig, aber Gott macht es schon richtig, dass er nicht irgendwo hinkommt, sondern gerade beim Potiphar hinkommt, der mit dem Pharao sehr gut vertraut ist, als Mundschenk, dass er gleich die ganzen Gehabes und Gewohnheiten kennenlernt, die beim Pharao auf dem Hof gang und gäbe ist, Also er kommt zu den richtigen Leuten. Gott sorgt dafür, dass du zu den richtigen Leuten hinkommst. Denk auch an Moses. Gott wollte einen Führer, einen Messias, einen Heiland haben für sein Volk Israel in Ägypten, der sie dann rausbringt. Wer soll das machen? Das muss ein fähiger, geschulter, von Gott brauchbar gemachter Mann sein. Das ist der Moses. Und er kann nur am Königshof erzogen werden, als Führungsqualität, mit Mensch mit Führungsqualitäten. Aber das ist nicht alles. Der muss nachher göttliche, geistliche Führungsqualitäten auch noch bekommen. Da ist er nochmals 40 Jahre in der Wüste. Also Gott schult ihn. Und Gott sieht ihn. Und ich denke nur an diesen brennenden Busch, der brennt, brennt und nicht verbrennt. Gott sieht ihn und lockt ihn und bringt ihn dann weiter auf die nächste Etappe. Und dann ist es, weißt du, und Gott, der perfekte Plan Gottes. Erstaunlich, wie der funktioniert. Und Gott sagt, Moses, du wirst jetzt gehen und die Kinder Israel aus Ägypten führen. Dann sagt er, aber, lieber Gott, der fing an, in Zungen zu sprechen wahrscheinlich. Aber, lieber Gott, ich habe eine schwere Zunge, ich kann nicht sprechen. Dann sagt Gott, habe ich nicht die Zunge gemacht? Aber kein Problem. Aaron, dein Bruder, ist unterwegs und kommt dir entgegen. Und der wird dein Prophet sein. Du bist sein Gott und du sagst es vor und er sagt es weiter. Du siehst, Moses hätte vielleicht seine Qualitäten auch zutage bringen, aber seine faulen Ausreden, immer dieses Stottern. Ich habe eine schwere Zunge. Ich kann nicht sprechen. Ein Mensch, wenn er dem Auftrag Gottes sprechen sollte, stottert er immer. Und es ist erstaunlich, wie Gott manchmal Stotterer benutzt. Auf seine Art und Weise. Das, was nichts ist, das gebraucht Gott zu seiner Verherrlichung. So, Moses, Jona, Josef, alle wurden wunderbar zubereitet. Der perfekte Plan Gottes. Und dass das gerade die Königin, die Tochter des Pharao, baden geht und sieht diesen Knaben und gerade ihn zieht sie raus und bekommt ein Herz für ihn. Du sagst ja, alles Zufall. Gewiss ist alles Zufall. Wenn Gott einen führt und leitet und seinen Willen offenbart und mit seinem Willen durchbringen will, das ist alles Zufall. Zufall und Schicksal ist für mich ein Pseudonym, wenn Gott nicht unterschreiben möchte. Dann sagt man Zufall. Aber das ist nichts. Eigentlich steht hinter jedem Schicksal, hinter jedem Zufall steht Gott dahinter. Und dann macht er seine Signatur, sein Kreuzchen, sein Ja und dann geht es weiter. Gott ist es, der die Leute schleift und hobelt und bearbeitet, die Christen insbesondere. Oder er macht manchmal, dass du unterdrückt wirst, dass du anfängst zu schreien, dass die Not so groß ist, dass du kaum durchkommst. All das ist in seinem Plan vorgesehen. Als die Israeliten zum Herrn schrien, dann verschaffte Gott einen Retter. Weißt du, oder dass du entmutigt wirst. Gott lässt Dinge zu, damit du hinstehst und sagst, jawohl, ich schaffe es. Gott verschafft die Leute, die dann die Führungsaufgaben übernehmen oder auch hinten sich anstellen und mitgehen mit Gott. Er ist es, der die Leute, der jemand zu dir kommt und dich salbt. Ich denke nur an David. Keiner wollte den David haben. David war nicht vorgesehen als König vom Vater und Mutter und von seinen Geschwistern. Aber Gott hat ihn vorgesehen. Den haben sie nicht einmal zu der Party eingeladen. Der perfekte Wille Gottes erfüllt sich, indem Gott selbst denkt. Und der Samuel sagt, ich weiß nicht, ich kann nicht. Der ist nicht und der ist nicht und der ist nicht. Ja, wer ist denn jetzt? Isai, hast du keine Söhne mehr? Doch. Der Kleine da, der David, der ist auf der Weide. Na, bring mal schnell her. Und als dieser David dann reinkommt, springt der Funke rüber, sagt der Heilige Geist, das ist er. Und das war er auch, der mit Gott so verwachsen, verquickt war. David wäre von sich aus nie König geworden, wenn Gott ihn nicht gefördert hätte und der Saul so böse auf ihn gewesen wäre. Wenn der Saul ihn nicht verfolgt hätte, wäre nie das gewesen, was er war oder geworden ist. Weißt du, du musst die Dinge in Kauf nehmen, dass Gott, wenn er dich qualifiziert, seinen Willen an dir erfüllt, dass du durch viele Tiefen gehen musst, dass du durch Krisen gehen musst. Gott verschafft für dich die Leute, die dich inspirieren, auf der einen Seite, die dich unterstützen, die dir aber auch auf die Nerven gehen, aber für die sorgt er auch, die dich testen und die dich demütigen. Gott verschafft sogar Leute, die dich mit Dreck bewerfen. Bitte, du hörst richtig. Ich möchte dir die Wahrheit sagen, das ist, wie der perfekte Wille sich an dir erfüllt. Kannst du auch schweigen? Ich denke nur an David, der geht und dann ist doch der Nachkomme von Saul, der bewirft ihn mit Dreck und dann sagt Joab, soll ich dem Kopf abhaken? Nein, sagte, wer weiß, vielleicht hat Gott ihm geboten, mich mit Dreck zu bewerfen. Wer weiß? Du weißt nicht immer den Willen Gottes, aber du musst schön tapfer durch Spalier laufen, links und rechts die Feinde, die dir den Weg versperren wollen. Gott verschafft die Leute, die dich bedrängen, die dich ärgern, die dich aufhalten wollen, die irgendwie dich motivieren. Weißt du, und dann lernst du auch deine Grenzen kennen. Der perfekte Wille Gottes ist, dass du deine Grenzen kennst. Wie weit darf ich, kann ich gehen? Was kann ich überhaupt? Ich werde nie vergessen, ich war junger Pastor in Stuttgart. Dann kommt doch so ein kleines Mädchen zu mir und ich soll das machen und ich soll das machen. Ich habe gesagt, hör mal, du bist nicht mein Arbeitgeber. Dann sagt er, doch, aber du bekommst unseren Zehnten. Verstehst du? Und du lebst von unseren Zehnten. Und weißt du, was dann bei mir passiert hat? Dann habe ich gesagt, ich pfeife auf euren Zehnten. Wenn ihr nur mir den Zehnten gibt und dann mich kommandieren wollt, nein, mache ich nicht mit. Habe ich in der Gemeinde auf mein Gehalt verzichtet, auf alles verzichtet, habe dann meine eigene Arbeit angefangen, meine Firma gegründet, eine Werbeagentur und habe genug Geld verdient, dass ich das Geld von der Gemeinde, ihren Zehnten, nicht gebraucht habe. Aber es war auch für mich eine Erfahrung. Weißt du, du wirst herausgefordert von so einem frechen Mädel da. Du lebst ja von unserem Zehnten. Aber das ist alles, und ich bin so froh, das habe ich gemerkt, dass ich nicht zwei linke Hände habe. Dass ich Ideen habe, dass ich kreativ bin, dass ich Geld verdienen kann und dass ich nicht auf Kosten von anderen leben muss. Aber das war für mich auch eine Prüfung. Weißt du, und Gott erlaubt, dass du von der Isabel bedroht wirst. Ahabs Frau, Elia war zuerst mal so stark, weißt, immer wenn du so richtig wohl dich fühlst, Gott weiß, wie er dir deinen Dämpfer verpassen kann. Und du fühlst dich so stark, Halleluja, Gott ist Gott und Baal, der soll den Bach runtergehen. Und dann sagt die Isabel, morgen, mein Freund, morgen um die Zeit wird dein Kopf auch rollen. Und was macht unser Elia? Frustriert liegt er in der Höhle oder unter dem Wacholderstrauch, wo er auch immer liegt. Er ist nicht besser wie die anderen. Aber hier bekommt er seine Berufung, dass er noch andere Sachen tun kann. Er wird den Jehu salben, er wird den Hazael salben und er wird den Elisa noch salben. Und er wird zum Berg Gottes in der Kraft gehen. 40 Tage und 40 Nächte. Du siehst also, was er da erlebt. Gott erlaubt. Gott erlaubt, dass du angegriffen wirst, damit du weiterkommst. Ich denke nur auch an Paulus. Er hat guten Willen gehabt, ist nach Jerusalem gegangen, wollte Christus den Juden nochmals bringen, die letzte Chance, bevor Jerusalem 70 nach Christus fiel. Und er dachte, und zuerst mal Jesus war die Chance für Israel, für die Juden. Und jetzt nochmals Paulus, dieser gesalbte Evangelist. Eigentlich hat Paulus in Jerusalem nichts zu suchen gehabt, aber wie auch immer, geht er doch hin und er wollte dem Volk Israel noch einmal Jesus bringen. Und was passiert? Er wird verhaftet und er sieht es aus, jetzt ist der ganze Traum, mit nach Spanien zu gehen, nach Rom zu gehen, er hat schon überall Briefe verschickt, wo er kommen wird. Alles ist ausgeträumt. Es sieht so aus, als wenn die Träume zerbrochen wären, aber Gott arbeitet auch durch zerbrochene Träume. Auch das gehört zum Willen Gottes, dass die zerbrochenen Träume durch Gott jetzt realisiert werden. Gott lässt manchmal deine Träume scheitern, zerbrechen, damit er auf seine Tour zum Ziel kommt. Und was passiert? Er wird so bedroht, dass er sagt, ich berufe mich auf den Kaiser von Rom. Eigentlich ein Verbrechen für einen Juden. Eine Schande. Er beruft sich auf den Kaiser, aber er macht das. Und dann kommt er umsonst nach Rom. Du siehst, wie Gott lenkt und leitet, kommt als Gefangener und kann dort doch als Gefangener noch sehr viel Segen verbreiten und dienen. Und das war der Wille Gottes. Die ganzen Gefangenenbriefe, die haben eine Tiefe. Weißt du, wenn Gott uns nicht in die Tiefe führt, haben wir geistlich keine Tiefe. Der perfekte Wille Gottes ist, wir werden in die Tiefe geführt. Ja, natürlich, wir wollen immer auf der Halleluja-Höhe, der Wolke Nummer 7, auf dem Olymp oder sonst irgendwo draußen sein. Nein, aber Gott führt uns in die Tiefe. Und aus der Tiefe, wenn wir da rauskommen, denk an Jona, der hat ein Zeugnis. Er sagt, Leute, mir hat der Fisch gefressen, der Fisch hat mich rausgespuckt, ich bin ins Wasser geworfen worden. Der hat ein Zeugnis gehabt. Und die Leute haben Furcht bekommen, nicht weil, was der Jona sagte, sondern die Geschichte, die der Jona in seinem Leben hatte. Dass Gott ihn, trotz seines Widerspruchs, ihn gezwungen hat, auf Deutsch gesagt, nach Nineveh zu gehen. Weißt du, wenn du eine Erfahrung hast, du sagst, ich wollte eigentlich nie nach Berlin kommen. Ich wollte nie zu euch kommen. Ich wollte nie evangelisieren. Ich wollte das nie tun. Aber ich tue es doch, weil mir nichts anderes übrig geblieben ist. Der perfekte Wille Gottes für dein Leben. Gott sorgt für dich, auch für den richtigen Partner, für dein Gegenüber. Weißt du, das ist, der Gott sorgt. Er sorgt, der dich schleift. Er sorgt für die Konkurrenz für dich. Goethe wäre nie Goethe geworden und Schiller wäre nie Schiller gewesen, wenn diese nicht miteinander gerieben hätten. Und so geht es weiter in der Musik, Mozart und Beethoven, wenn diese nicht gerieben hätten. Weißt du, und wir brauchen diese Reibungsflächen. Gott sorgt dafür, dass du die richtige Reibungsfläche bekommst, die genauso hart ist, wie du auch bist. So, damit wie aus uns das wird. Und dann arbeiten und schaukeln wir uns so hoch, dann musst du den beweisen. Und der muss wieder dir beweisen. Und so geht es hoch. Du wirst provoziert. Gott erlaubt Provokationen in deinem Leben. Herausforderungen. Konkurrenz. Und er sorgt auch für Ausgleich. Kommt, sorgt für Ausgleich. Und sorgt für dich und spricht für dich dann irgendwo. Also Gott ist sehr besorgt um dein Leben. Und er will, dass sein Wille in deinem Leben realisiert wird. Also, in deinem Leben ist für alles gesorgt. Ob das glaubst du oder nicht, mir ist egal. Aber ich möchte dir die Wahrheit sagen, die Gott auf mein Herz gelegt hat. Für dein Leben ist alles geplant. Du musst nur mitgehen, mitmarschieren. Gott sorgt für deine Ergänzung, wer das auch immer ist. Der eine, der jubelt und jauchzt, und der andere, der sagt, nee, wir müssen uns nachrichten. Können wir das überhaupt ausführen? Geht es? Funktioniert es? Er sorgt, dass du den Philippus auch dabei hast, der immer rechnet. Der Philippus, wir haben nur so und so viel Geld, wir können kein Brot kaufen. Aber der Herr sagt, gib ihnen zu essen. Weißt du, der Herr sorgt für Ausgleich. Da ist der Petrus da, aber da ist auch der Thomas da. Herr, ich glaube nur, was ich sehe. Gott denkt an alles, er hat nichts übersehen. Er überspringt auch nichts, lässt nichts aus. Jedes Detail, wenn du ganz ehrlich bist, du musst ehrlich sein. Jedes Detail ist in deinem Leben von Gott geplant. Bis in die Einzelheiten. Wenn Gott plant, dann verfolgt er konsequent ein Ziel mit dir. Er arbeitet nicht nur einfach planlos und ziellos. Nein, er will was erreichen mit deinem Leben. Dein Leben soll was werden. Er macht nichts Unnötiges. Oft habe ich gedacht, ah, lieber Gott, also wenn das so geht, dann bin ich bald gar nichts mehr. Das muss ich abgeben, das muss ich loslassen und darauf muss ich verzichten und das muss abfallen bei mir noch und das muss abfallen. Dann habe ich mich manchmal schon gefragt, was bleibt von mir noch übrig? Aber Gott weiß, was von mir noch übrig bleibt. Weißt du, Gott kristallisiert das Optimale aus unserem Leben heraus. So, wenn Gott an uns arbeitet, dann benutzt er alles, Erfolge genauso stark wie Misserfolge. Ob du das glaubst oder nicht, ist mir wurscht. Es hat alles einen Zweck. Nicht nur die Erfolge. Ich habe mehr gelernt bei Messerfolgen als bei den Erfolgen. Wenn ich Erfolge habe, oh, dann denke ich, das war gut. Aber weißt du, ich habe mehr Erfahrung mit Gott gemacht bei Misserfolgen. Wenn nichts lief, wenn nichts wusste, wenn nichts ging, wenn ich nichts mehr hatte, dann habe ich gesagt, was habe ich jetzt alles gemacht? Ich habe doch alles gemacht, was ich sollte. Und es ist genau das Gegenteil gekommen. So, Gott benutzt auch die Nebensächlichkeiten, die kleinen Nebensachen, das Belanglose, das ist ihm sehr wichtig. Denk nur an unseren Organismus, an deinem Körper, da ist alles wichtig. Auch der Blindarm, auch die Mandeln, alles wichtig. Jedes Organ hat seine Aufgabe, da ist jedes Glied wichtig. So ist jeder Tag, jede Stunde, jede Erfahrung ist sehr wichtig in deinem Leben. Da ist nichts umsonst. Gott verplempert nicht seine Zeit. Er arbeitet sehr konsequent. So, erkenne den perfekten Willen Gottes für dein Leben. Das ist wichtig, dass du das erkennst. Wenn du weißt, es ist alles geplant. Mein Vater hat mich, also nicht mein leiblicher Vater, der Erzeuger, nein, sondern Der himmlische Vater, der mich ins Dasein gerufen hat, der hat mich vor Grundlegung der Welt schon perfekt geplant. Vor Grundlegung der Welt hat es noch nicht einmal Sonne gegeben. Da hat er mich schon wunderbar zubereitet und will aus mich das Optimale machen. So, unsere Ahnungslosigkeit ist schuld für unsere Misserfolge, dass wir sie falsch auffassen, unsere Ahnungslosigkeit. Epheser Kapitel 5, Vers 17 heißt es, darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, was das sei, der Wille des Herrn. Verständig werden, klug werden, einsichtig werden, was das sei, der Wille des Herrn. Gottes Willen muss man verstehen. Das hat der Vater gemacht. Ich füge mich dem. Dazu brauchst du ein verständiges Herz. Dazu brauchst du den Heiligen Geist. Dazu brauchst du Bibelwissen. Und deshalb betone ich immer wieder noch unsere Internet-Bibelschule oder Gemeinde-Bibelschule. Kann ich nicht genug betonen. Ihr habt die Chance, aus dem Wort Gottes zu lernen oder Blindgänger zu bleiben. Oder geistliche Analphabeten. Weißt du, die Bibellehre ist so wichtig. Weißt du, du musst das Wort Gottes lesen, studieren. Und der Wille, perfekte Wille Gottes ist, dass du im Wort Gottes so tief verwurzelt bist. In Josua Kapitel 1, 7, 8 und 9 heißt es, lass die Worte dieses Buches oder des Gesetzes von dir nicht weichen. Denke Tag und Nacht darüber nach. Eigentlich, du solltest ein Bibelforscher sein, der Tag und Nacht nur mit der Bibel lebt und schläft und wieder mit der Bibel aufwacht, mit der Bibel arbeitet, mit der Bibel denkt, mit der Bibel betet, mit der Bibel isst. Du kannst gar nicht genug solides Bibelwissen bekommen. Und deshalb ist die Bibelschule, die wir hier haben, oder es gibt noch viele andere Möglichkeiten, unheimlich wichtig. Denn über die Bibel wächst du. Das Wort Gottes bringt dich zum Wachsen. Dann wirst du geistlich ernährt. Wer die Bibel nicht liest, ist geistlich unterernährt. Und ein Kirchenvater hat einmal gesagt, wer die Bibel nicht kennt, kennt Gott nicht. Kann Gott nicht kennenlernen. Oder Leute kommen zu mir, Gott spricht nicht zu mir. Also zu mir spricht er jeden Tag zigmal. Ich muss nur die Bibel aufschlagen, auf jeder Seite spricht Gott zu mir. Aber das Problem ist, die meisten Leute lesen die Bibel nicht mehr. Die hören jeden Schmarrn, jede Predigt. Ich habe nichts gegen Predigt. Aber das Wort Gottes ist, was uns Licht auf unserem Fußweg ist und was unseren Weg zeigt. Wer seine Bibel also nicht kennt, der lernt den Teufel kennen. Und der kommt mit der Bibel. Der Teufel glaubt an die Bibel. Und der kommt mit der Bibel. So, wir wollen den perfekten Willen Gottes kennenlernen. Und da müssen wir die Bibel studieren. Studieren. Lerne, lerne, lerne. Wir wollen also den perfekten Willen Gottes kennen. Aber so viele sind stolz. Ja, ich weiß schon. Ich habe den Heiligen Geist. Weißt du, in meiner Bibel nützt dir der Heilige, nach meiner Bibel nützt dir der Heilige Geist nicht viel. Da heißt es, und er wird euch all das erinnern, was er gesagt hat. Du musst zuerst gehört haben, zuerst gelesen haben, und was er gesagt hat. Und dann kann der Heilige Geist was wiederholen, was dir wiederbringen. Aber wenn du das nicht gelesen hast, nicht nachgelesen hast, ich habe einige Schlaue in meiner Bibelschule, wir haben 1600 Schüler, Bibelschüler international, wo hier mitmachen, da habe ich ein paar Schlauen, die beantworten immer die Fragen gleich. Ich habe kaum ausgeschickt, 2-3 Tage später kommen die Antworten. Es ist mir unmöglich, dass sie das alles durchgelesen haben. Ich habe es auch nicht geschafft an einem Tag oder zwei. So, weißt du, die schlagen nicht die Bibelstelle nach, ob es sich so verhält. Nur noch schnell die Antwort, um das Diplom zu bekommen. Es geht nicht ums Diplom, sondern es geht, dass wir das Wort Gottes verstanden haben, dass das Wort Gottes in unser Herz gekommen ist, dass das Wort Gottes aufgegangen ist. Und da sind Wahrheiten drin. Und ich versuche immer wieder ein paar Wahrheiten reinzubringen, bis wir da durch die Bibel durch sind, diese ganzen 66 Bücher. Da steckt so viel Stoff drin, Leute. Und da muss man nachschlagen. Also ich empfehle immer, eine Seite, ein Tag. So in der Regel, und da wirst du mit im Monat durchkommen. Und dann ist es genug. Du musst es ja verstehen. Was nützt es, du gehst den Stoff durch und hast nicht verstanden. Du lernst nicht für die Bibelschule, du lernst für dich. Und Geschwister, das ist so wichtig, dass wir anfangen für uns zu lernen, für meinen Geist, für mein Herz, für meine Persönlichkeit, für meinen Charakter, für mein Leben, für meine Ewigkeit. Ich lerne für meine Ewigkeit, denn ich möchte drüben ankommen und kein Depp dort sein. Nackt, bloß, jämmerlich und elend, wie es in der Bibel heißt. Ich möchte anständige Kleider bekommen, Kleider des Heils. Und ich möchte wissen, was das alles so ist, was mich erwartet. So, wir sollen Gottes Wort Tag und Nacht in unserem Herzen bewegen. Die Gemeinde Jesu ist nichts für Dumme. Ich will sie nicht beleidigen, aber ich sage es. Weißt du, es gibt charismatische Spinner, die wollen nur hüpfen und Bewegung und. Mit der Bibel hin und her schwenken. Da sehe ich Leute, die schwenken da ständig mit der Bibel, als wenn sie Fliegen verscheuchen würden. Aber das ist, es gibt so viele dumme Christen, die denken, wenn ich die mit der Bibel hin und her schwenke, da kommt irgendeine Kraft oder sonst was. Das ist in Blättern. Du musst die Bibel aufschlagen und lesen. Das ist mehr wert, als nur mit der Bibel hin und her zu schwenken. Damit vertreibst du keine Dämonen, wenn du mit der Bibel hin und her schwenkst. Und löst auch kein Problem. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Von des Leibe, von dir wird was fließen. Weißt du, du sollst eine Quelle sein, die etwas produziert, die was zustande bringt. Um an Jesus zu glauben, musst du deine Bibel aus dem FF perfekt kennen. Weißt du, ich kenne die Bibel. Ich weiß nicht, wie viel x-mal ich durchgelesen habe. Normalerweise lese ich jedes Jahr einmal die Bibel durch. So, das könnte sein, dass ich schon 40 Mal durchgelesen habe, die Bibel. Und ich studiere die Bibel. Und jedes Mal, ob du glaubst oder nicht, komme ich hin und denke, ja, sag mal, ich habe schon so oft gelesen, habe es noch nie gelesen, das ist mir noch nie so aufgefallen, mir ist noch nie, weißt du, und jedes Mal finde ich was Neues. Also als ich jetzt am Dienstag irgendwo unterwegs war und ganz spontan soll ich eine Andacht machen, dann schlage ich die Bibel auf und was wollen wir hierzu sagen? Und ich habe eine tolle Predigt gefunden da auf Römer 8. Was wollen wir hierzu sagen? Nur über diesen Satz. Was willst du zu der Größe und der Allmacht, der Herrlichkeit Gottes noch dazufügen? Was wollen wir hierzu sagen? Du entdeckst, ich habe mal in einer Zeltmission 3 Wochen lang, oder fast 4, über nichts anderes gepredigt als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Immer wieder. Dass dann Leute kamen, sag mal, hast du keine andere Bibelstelle? Aber da steckt so, und ich predige heute immer noch aus der Geschichte vom verlorenen Sohn und ich finde jedes Mal was anderes drin. Der perfekte Wille Gottes ist, so wie bei einer Zwiebel, eine Schale kommt weg, kommt die nächste Schale und du entdeckst mehr und mehr vom Wort Gottes. Deshalb fang an, das Wort Gottes zu studieren. Und du wirst, wenn einer die Bibel richtig studiert und liest, das ist, als wenn er eine große Beute macht. So heißt es in der Bibel einmal. Der Wille Gottes ist im Wort Gottes offenbart. Das Wort Gottes ist der Schlüssel. Gott will zu dir reden. Aber da kann dir nichts sagen, wenn du nicht seinen Brief liest, sein Buch liest. Gottes Wort gibt dir Klarheit über den Willen Gottes, was geschehen soll und was nicht geschehen soll. Wort Gottes verschafft dir den Überblick über die Dinge, was passiert oder wenn es gerade geschieht, was dann alles das heißt oder was soll, dass du all das, was du erlebst, weißt du, wir erleben zuerst einmal und dann müssen wir einordnen, was war das jetzt, um Himmels Willen, was habe ich erlebt? Ich habe da irgendwie komische Worte gesprochen, wahrscheinlich so wie die am Pfingsten, sowas für mich. Wo ordne ich, in welche Schublade stecke ich das ein? Du musst deine Erlebnisse belegen mit der Schrift, sonst ist es Quatsch. Also wir müssen forschen, vergleichen, überprüfen, messen. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 bis 17 heißt es, die Schrift, also die Bibel, ist von Gott eingegeben, damit der Mensch geschickt ist zu jedem guten Werk. Vom Heiligen Geist ist das Wort Gottes inspiriert, damit wir geschickt sind, handwerklich geschickt, praktisch geschickt sind, lebensfähig sind, für jedes gute Werk. Wenn du die Bibel nicht kennst, schaffst du es auch nicht, wirst auch nie was schaffen. Du funktionierst nicht und schaffst nicht, weil du den Willen Gottes nicht kennst, den perfekten Willen Gottes. Was will der Herr von mir? Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Gott gibt uns die Zielvorgabe. Hier hast du die Orientierung. Ist so genauso wie ein Stadtplan lesen. Hier weißt du, wie es weitergeht mit deinem Leben. Viele Leute, viele Christen leben so aus dem Bauch heraus. Heute mache ich das, heute gehe ich dorthin und so. Nein, wir sollen vom Wort Gottes geleitet werden. Das ist ein Kunststück. Gott will jeden Bereich unseres Lebens mit seinem Wort durchdringen und festmachen in seinem Wort. Viele Menschen werden auch nicht gesund. Sie beten für Gesundheit und betteln nach Gesundheit. Christen betteln nicht, auch nicht um Gesundheit. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. So steht es in meiner Bibel. Das Wort Gottes muss an uns kommen, wenn das Wort Gottes zu uns kommt. Denn Krankheit ist auch eine Körpersprache, eine Gottessprache, ein Gotteswort. Krankheit ist Gottes Wort. Nur anders verkleidet. Nur anders verschachtelt. Und der Körper, die Krankheit will dir was sagen, was bei dir nicht stimmt. was bei dir los ist, was bei dir nicht in Ordnung ist. Und da findest du vom Wort Gottes dann die Antwort. Und Gott zeigt uns, und er sandte sein Wort und machte sie gesund. Gott will uns durch sein Wort gesund machen, ohne große Gebete. Gut, wir müssen manchmal beten, aber wenn du das Wort Gottes richtig studierst und liest, wirst du an deiner Seele gesünder, an deinem Geist gesünder und mit der Zeit auch an deinem Körper. Dann plötzlich heißt es, und du Fauler, geh zur Ameise und lerne von ihr. Steht in der Bibel. Geh zu der Ameise. Und dann gehst du zum Ameisenhaufen. Und dann lernst du etwas. Gottes Worte müssen aufgenommen werden. Wenn du den Plan Gottes nicht kennst, kennst du den ganzen Heilsplan Gottes nicht für dein Leben. Und da kann der Wille nicht geschehen. Da kannst du lange beten, dein Wille geschehe, Vater. Wenn du das nicht kennst, was willst du? Gott kann dich nicht berühren. Und würde dich berühren, weil du Gott nicht kennst, würde dich berühren, würdest du tot umfallen vor Schreck. Und ich bin überzeugt, die meisten Leute würden das nicht verkraften, weil sie Gott nicht kennen. Intensives Bibelstudium, das ist der Wille Gottes, der perfekte Wille Gottes. Das macht dich perfekt, vollkommen. Gott will dir zeigen, wenn du dann weiter studierst, wie bete ich richtig? Wir glauben, wir können beten. Wir beten zu Götzen meistens. Oder wir beten, wie die Heiden beten, plappern und machen viele Worte. Aber Gott will uns zeigen, den perfekten Willen, wie wir beten sollen. Das findest du in der Bibel wieder. So, wie er gefragt werden will, wie er gesucht werden will, wie er gefunden wird, wie du geistlich wächst, wie du Fortschritte machst. Er will dir das alles zeigen. Was ist der perfekte Wille Gottes für dein Leben? Noch ein paar Punkte. 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also, fröhlich sein, ohne Unterlass danken, immer überall dankbar sein. Da haben wir schon so viel Arbeit. Ich muss vorstellen, von morgens bis abends spät zu danken. Danke, Bruder. Danke, Schwester. Danke, Herr Nachbar. Danke, danke, danke. Danke, lieber Gott. Und dann fröhlich sein. Das ist der Wille Gottes. Nicht traurig. Du bestimmst selber, ob du fröhlich bist oder traurig bist. Du hast den Schalter, den Hebel. Du kannst so rumlegen oder so rumlegen. Seid fröhlich. Alle Zeit. Ja, bitte. Gibt es keine dunklen Stunden im Christenleben? Doch. Auch in den dunklen Zeiten sollen wir fröhlich sein. Denk an Hiob. Ich habe in meinem Leben lernen müssen, das ist so gewaltig, dieser Hiob. Hiob ist Evangelium für viele oder für mich geworden und ist Evangelium für Menschen, die in Not sind. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Weißt du, wenn Gott dir was wegnimmt, sagt, danke Herr, jetzt bin ich schon entlastet, muss ich nicht mehr putzen oder füttern. Stell dir vor, deine Katze stirbt, du musst schon kein Katzenfutter mehr kaufen oder dein Hund. Oder der Vogel fliegt weg. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist, sage, Dank alle Zeit, oder seid alle Zeit fröhlich, der Name des Herrn sei gepriesen. Was heißt da noch weiter? Betet ohne Unterlass. Wie macht man das? Muss ich dann immer auf den Knien rutschen? Nein, ich muss immer in Verbindung mit Gott sein. Das ist betet alle Zeit. Immer in Verbindung mit Gott sein. Das ist der Wille Gottes. Wenn ich morgens aufstehe, schon, eigentlich muss ich gar nicht aufstehen, der Herr redet schon nachts, wenn wir schlafen, im Traum. Und ich bin ständig so auf Standby bei Gott. Standby. Immer eingeschaltet. Ich kann ihn anrufen oder er kann mich anrufen. Gottes Wort will dir zeigen, wofür du danken solltest. Wofür du zuerst anfangen solltest zu danken. Nicht, dass du einen Parkplatz findest. Das ist nicht das Wichtigste. Du kannst auch auf der Wiese dein Auto abstellen. Aber du solltest danken, dass Gott Jesus gesandt hat, dass Jesus für dich gestorben ist. Gott danken, dass er auferstanden ist. Und Gott danken, dass er dir deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen berührt und heilt und dich aufregt. Du hast so viel Grund, wenn du das dort im Dank verarbeitest und verpackst, was alles in der Bibel drinsteht, der dich führt und leitet, dieser gute Hirte, der dich auf rechte Straße führt um seines Namens willen, dass du so viel Grund zum Danken. Die Bibel macht dich fähig, richtig dankbarer Mensch zu sein. Sage Dank alle Zeit für alles. Die Bibel befähigt dich zu prüfen auch, was ist der richtige Wille Gottes. auf dass ihr prüfen mögt, was der gute Wille ist, was mit dem Willen Gottes im Einklang ist und nicht wiederum, dass du vergleichen kannst. Deshalb ist es so wichtig, Leute, die Bibel kennen. Ich kann es nur betonen, tun müsst ihr selber. Das Material steht da, könnt immer noch eine Lektion nachkaufen. Ich habe extra ein bisschen mehr gedruckt, so dass jeder nachkaufen kann und einfach studieren. Und wenn du eine Lektion durchstudiert hast, wirst du merken, drei Viertel davon habe ich nicht gewusst. Und genau deshalb ist es da. Wenn du das alles weißt, musst du nicht studieren. Du musst nur lernen, wenn du nichts weißt. Und die Gemeinde ist nichts für Dumme. Die Gemeinde ist Klugheit, Weisheit. Denn wer meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Aber wenn du die Worte nicht kennst, nicht weißt, was der liebe Gott will, wirst du dein Haus da so einfach wie möglich bauen, da irgendwo im Sandkasten. Und dann kommt der Sturm und dann ist alles weg. So, in der Bibel findest du den perfekten Plan Gottes für dein Leben. Hier kannst du dein Leben mit Gott abstimmen, mit Gott eins werden, vergleichen, übereinstimmen, im Einklang bringen. Und hier erfährst du dann, wozu du geschaffen bist. Was ist dein Auftrag eigentlich? Wenn du die Bibel richtig studierst, wirst du deinen Auftrag erkennen. Und ihr sollt herrschen, ihr sollt euch mehren und die Erde euch untertan machen. Das ist zuerst mal der große Segen von der Schöpfung her. Ihr sollt euch die Erde untertan machen. Du sollst herrschen. Du sollst über alles Kontrolle haben und nicht kontrolliert werden. Du sollst Kopf sein und nicht der Schwanz. Das sind Gedanken in der Bibel. Du bist geschaffen, in Gesundheit und Stärke zu wandeln. Du bist geschaffen, in Frieden zu leben. Habt Frieden mit jedermann. Du bist geschaffen, Licht dieser Welt zu sein, Salz dieser Welt zu sein. Du bist geschaffen, um die Menschen zu erleuchten. Nicht warten, Herr, schick irgendeinen großen Prediger. Du bist der Prediger oder die Predigerin. Du bist da, um die Welt wieder neu zu beleben, zu inspirieren. Wieder Geschichte machen für Gott. Den Willen Gottes hier auf dieser Erde umzusetzen. Das ist der Wille Gottes. Wie willst du das tun, wenn du den Weg nicht kennst? Wie komme ich dahin? Deshalb die Bibel ist so wichtig. Ohne einem soliden Bibelwissen würdest du jedem Unsinn zustimmen und nachlaufen und machen alles, was dir einfällt, so Schnapsideen, Blitzgedanken. Wir folgen keinen Blitzgedanken. Wir folgen der Leitung des Heiligen Geistes. Und dies basiert auf dem Wort Gottes. Wenn du deine Bibel kennst, kannst du auch prüfen, das ist vom Teufel. Also das ist nie von Gott. Auch wenn es so göttlich klingt. Und der Teufel wird immer göttlich kommen. Der kommt immer perfekt. Also der kommt immer mit guten Absichten, guten Gedanken. Und dann, wenn du deine Bibel nicht kennst, dann kann der Teufel dir X für Y vormachen und umgekehrt. Und dann wunderst du dich, warum bin ich enttäuscht. Dein Leben hat eine andere Qualität, wenn du auf das Wort Gottes basierst. Das Wort Gottes gibt dir den Willen zum Leben. Sprüche Kapitel 18, 14. Das Wort Gottes gibt deinem Leben den Willen zum Leben. Warum? Weil du siehst, mit dem Tod ist nicht alles aus. Nein, da geht es jetzt richtig weiter. Da heißt es hier in Sprüche 18, 14. Der Wille zum Leben unterwirft sich der Krankheit. Unterwirft sich die Krankheit. Weißt du, der Wille zum Leben. Ich will leben. Ich will nicht sterben. Ich will die Taten des Herrn verkündigen. Wenn du das dir in den Kopf setzt, ich will die Taten des Herrn noch verkündigen, dann wirst du es tun. Der Wille zum Leben unterwirft sich die Krankheit. Doch wer kann mit einem zerbrochenen Willen leben? Wer kann, wenn dein Wille mal zerbrochen ist, pack ein, bestell deine Beerdigung. Ja, tut mir leid. Wenn der Wille zum Leben zerbrochen ist, der Wille zum Leben unterwirft jede Krankheit, jede Armut, jeden Mangel, jeden Frust, jede Resignation, das unterwirfst, der Wille zum Leben. Dann kommst du aus jeder Grube raus und wirst so lang da, du wirst überleben. Denk an manche Verschüttete, wo ich dann so Geschichten gelesen habe, die haben den Willen zum Leben. Ich habe noch so viel vor. Mein Leben ist noch nicht zu Ende. Das Wort Gottes stärkt deinen Lebenswillen. Leute, macht also die Bibelschule mit, so gut ihr könnt. Studiert das Wort Gottes, liest die Bibel. Bevor du irgendein anderes Buch liest, solltest du die Bibel durchgelesen haben, wenigstens einmal. Das weiß, was drinsteht, damit der Heilige Geist dir was zurückbringen kann. Damit wieder was zurückkommt, Feedback gibt. So, weiter, Dankbarkeit. Undankbare Menschen sind unglückliche Menschen, schau sie an. Aber wahre Gotteskinder sind fröhlich, dankbar, klatschen in die Hände, heben die Hände, winken mit den Händen, sind glücklich, sind optimistisch, sind zuversichtlich und sind begeistert und denen klappt es. Wenn Menschen begeistert sind, klappt es. Und Gottes Wille ist, dass du begeistert bist. Enthusiasmus. Weißt du, was Enthusiasmus ist? Von der Gottheit erfüllt sein. Und das ist der Wille Gottes für dein Leben. Du sollst von Gott erfüllt sein, enthusiastisch. Nicht ein Spinner, sondern ein erfüllt von Gott, begeistert von Gott sein. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Der Wille Gottes ist, dass du alle Zeit fröhlich bist. Auch in der Not, auch in der Krankheit, auch im, wenn du jetzt so in den Mangel genommen wirst und Mangel hast. Auch wenn du Verluste hast und wenn du Spannungen hast. Dankbarkeit. Das macht dich zu einem anderen Menschen. Dankbarkeit. Freu dich. Und das ist so wichtig. Studier das Wort Gottes und du wirst immer Freude finden. Das Wort Gottes wird dich aufrichten. Das Wort Gottes wird dich stärken, motivieren. Danken. Ich will nicht viel sagen über Danken, aber das ist der perfekte Wille Gottes. In Christus Jesus. Fang an zu danken. Und zwar gerade, wenn es dir schlecht geht. Wenn du Depression hast, wenn du Angst hast. Danke Gott, dass er da ist. Dass er verheißen hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Danken, das ist der Wille Gottes für dich, ob du es verstehst oder nicht. Weißt du, ich danke Gott, ich verstehe deine Wege nicht. Aber fang an zu danken für die unverständlichen Wege Gottes. Und du wirst sehen, plötzlich kriegst du Licht darüber. Danke Gott, ob du seinen Willen durch, seine Wege durchschaust oder nicht. Ob sie dir einleuchten oder nicht. Fang an zu danken. Ja, mir leuchtet es nicht ein, aber ich verstehe nicht. Aber du musst es wissen. Du bist viel höher, stehst auf einer anderen Ebene. Und du kannst gar nicht glauben. Und ich kann nicht glauben, es sei denn, du siehst, fang an zu danken. Ich kann es nicht glauben. Und dann kommt der Herr selber und sagt, Thomas, leg deine Finger hier in meine Wunden. Zum Danken brauchst du keinen Durchblick. Brauchst du keine Vision, keine Offenbarung. Zum Danken brauchst du nicht einmal den Heiligen Geist. Das kannst du selber tun. Du musst nur die richtige Einstellung haben. Ich will danken. Und dann, wenn du anfängst, Gott zu danken, und dann dankst du für den Heiligen Geist, und dann kommt der Heilige Geist. Du dankst Jesus, und dann kommt Jesus. Danken kommt von Denken. Und das bestimme ich. Danken ist an Gott denken. Und wenn du an Gott denkst, ist er da. Fang an Gott. Fang an zu danken. Und in dem Moment, wo du Gott dankst, Vater im Himmel, ich danke dir, ist der Vater des Himmels hier bei dir, ist unter uns. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen sich versammeln, was sie dann bitten, wenn du den Namen Jesus aussprichst, ist er da. Die Juden sagen, wenn zwei Menschen sich über Gott unterhalten, ist er da. Wenn du dich mit Gott unterhältst und sagst, Gott, ich danke dir. Wo ist er denn? Ich danke dir. Gott ist Geist, Leute. Gott sitzt nicht in irgendeinem Winkel, in einer Ecke. Und wenn du Gott anfängst zu danken, er ist da, hör dir zu und du kannst anfangen zu reden. Und wenn du zu Gott kommen willst, musst du zuerst mit Danken anfangen. Und nicht mit Betteln und Bitten und was weiß ich alles. Fang an mit Danken. Danken zieht nach oben. Die meisten ärgern sich, statt dass sie danken. Und Gott will, dass du sogar in schwierigen Situationen, unerklärlichen Lebenssituationen anfängst zu danken. Was ist der Wille Gottes noch? Das ist der perfekte Wille Gottes. Ganz schnell. So Gutes tun, das ist der Wille Gottes, sich um die Schwachen anzunehmen. Nicht die Schwachen tragen, sondern die unter den Arm greifen, an die Hand nehmen, sich der Schwachen annehmen. Tu Gutes, das ist der Wille Gottes. Wir tun immer so super geistlich oder denken, wir sind so super geistlich. Herr, zeig mir deinen Willen. Und Gott sagt, das, was dir vor der Tür steht, das, was dir vor die Füße kommt, das, was dir vor der Hand kommt, tu es. Warte nicht, bis da irgendwelche große Sachen passieren. Pack die Sache an, da wo es vor die Tür liegt. Verschwende deine Zeit. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Geh die zweite Meile. Wohl zu tun. Wir sollen uns auf das uns konzentrieren, was wir wissen, können, haben. Auf das, was da ist und nicht, was nicht da ist. Ja, Herr, wenn du mir 1 Million Euro geben würdest, würde ich dir ein Haus bauen. Fang an, das Haus zu bauen, wenn du nicht einmal einen Cent hast. So fängt das Haus Gottes wird gebaut, ohne einen Rappen. Einfach mit nichts. Herr, und ich fange jetzt heute an, dein Haus zu bauen. Und dann sammelst Nägel, wie David. Weißt du, fang an. Da, wo du stehst, das ist der Wille Gottes. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 15. Denn das ist der Wille Gottes. Siehst, steht schon drin. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Argumenten verstopft die Unwissenheit der törichten Leute. Mit guten Argumenten ihr Maul verstopft. So steht es drin. Martin Luther natürlich. Also, die Gemeinde ist nichts für Törichte. Wenn da jemand dumm redet, dass du mit einer klügeren Antwort, mit einem Rema-Wort antwortest, so wie Jesus dem Teufel gegenüber geantwortet hat, da kommen Fromme und sagen, es steht geschrieben. Aber du kannst sagen, du, mein Freund, es steht aber auch geschrieben. Du hast ein Rema-Wort. Also mit guten Argumenten. Und diese Argumente bekommst du von Gott. Überwindet, eigentlich könnte auch mal sagen, überwindet das Böse mit Gutem. Gehört auch dazu. Also das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Argumenten verstopft die Unwissenheit der törichten Leute. Einfach die mal aufklärt. Leute, ist doch verrückt, was ihr da macht. Das ist nicht normal. Ihr seid nur Schwätzer und tut nichts. Zeigt mal eure Früchte. Zeigt mal, was euer Leben gebracht hat und was es aus eurem Leben geworden ist. Gottes Wille ist, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist auch wieder Erkenntnis und Wissen. Aber Gottes Wille ist, dass allen Menschen geholfen werde. Überleg einmal, allen Menschen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Dass allen Menschen geholfen werde, dass alle Menschen erleuchtet werden, dass alle Menschen etwas haben zum Leben und wissen, wie es gelebt wird. Die ganze Welt, Gott hat seinen Sohn gegeben für die ganze Welt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das muss man wissen. Wenn du das nicht weißt, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, dann wirst du nie evangelisieren, nie vom Stuhl aufstehen und nie etwas tun für Gott. Weißt du, wenn du weißt, Gott will allen Menschen helfen, dann wirst du auf alle Menschen zugehen und keinen aufgeben. Und solange jemand noch Atem hat, da ist Hoffnung in ihm. Solange jemand noch Atem in sich hat, ist Hoffnung in ihm. Und dann wirst du dich um die Menschen bemühen, wirst eine andere Beziehung zu den Menschen haben. Gott will ja durch mich, nicht durch einen Engel, durch mich will er anderen Menschen helfen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und Gott benutzt dich und mich zufällig. Komisch. Du musst es wissen, dass wenn du das weißt, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, wirst du plötzlich ein Herz für die Menschen bekommen. Und nicht nur für die Natur und fürs Kapital oder was weiß ich, für sonst noch was, für die Menschen. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an seiner Seele? Plötzlich siehst du in jedem Menschen ein Stück Ewigkeit und sagst, ich muss die retten. Und mich bewegt es auch, weißt du, der Leopoldplatz, ich werde morgen über Betteln sprechen. Und Bettlerei ist ein Endzeitzeichen für mich. Gott hat mir ein Bild gegeben, Bettlerei. Das ist Endzeit. Und so viele Bettler, wie es heute gibt, hat es noch nie gegeben. Und so weiter. Und was das alles so auf sich hat. So, wir haben einen Auftrag draußen an die Welt. Wenn du weißt von der Bibel her, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, da kannst du nicht sitzen und singen, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Weißt du, dass du singst Halleluja erst, wenn du nachher im Himmel bist. Wir haben jetzt einen Auftrag an die Verlorenen. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Das ist Gottes Wille. Da wirst du Gottes Sache zu deiner Sache machen. Gottes Reich zu seinem Reich. Oder zu deinem Reich. So, oder du wirst es alles übernehmen und sagen, jetzt Herr, ich muss was tun. Das ist der perfekte Wille Gottes. Als ich Christ wurde, habe ich gedacht, Mensch, warum sagt es ihnen niemand, dass sie auch sich bekehren sollen, so wie ich? Weißt du, die erste Liebe ist bei vielen erkaltet, bei vielen Christen. Die erste Liebe. Als du Christ wurdest, da warst du in jedem Gottesdienst, da musste deine Mama dich schimpfen oder dein Mann dich schimpfen oder deine Frau dich schimpfen. Ja, hör mal, renn doch nicht ständig zur Kirche. Und heute muss man dich rausschmeißen in die Kirche, dass du rausgehst in die Kirche. Heute, du bist bequem, also heute ist Glatteis, heute ist Schnee, heute regnet es, heute ist ein bisschen kalt. Heute habe ich keine Fahrgelegenheit. Du bist sogar zu Fuß kilometerweit gelaufen, um in den Gottesdienst zu kommen. Das war die erste Liebe. Ich denke nur an manche rumänische Geschwister, ganz am Anfang. Wir waren in der Friedrichstraße und es sind vom Wannsee, weil sie kein Fahrgeld hatten, von Wannsee bis nach in die Friedrichstraße zu Fuß zum Gottesdienst marschiert. Das sind Kilometer, zig Kilometer. Und die kamen an, erschöpft, sind morgen schon losmarschiert, damit sie im Gottesdienst ankommen. Wo ist heute deine erste Liebe zu Gott? Frag dich nur mal. Und Gottes Wille ist, die erste Liebe zu haben. Nicht, was weiß ich, nur ein bisschen Glauben an einen Herrgott. So, wenn Gott dein Herz erfüllt hat, wenn du von Gott erfüllt bist, liebst du ihn. Jesus sagt in Lukas Kapitel 6, Vers 46, was heißt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Was nützt es alles? Ihr die ganze Zeit Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Oder dann Matthäus 7, 21, nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, kommen in das Reich des Himmels oder Reich Gottes, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Den Willen meines Vaters im Himmel tun. Was ist der perfekte Wille Gottes? Das hast du schon eine ganze Menge gehört, wenn du es nur drüber nachdenken würdest. Wer den Willen Gottes nicht tut, der kommt nicht, zu dem kommt das Reich Gottes nicht. Der kann sagen, ja, das Reich Gottes ist inwendig in uns, aber ganz lang suchen, wo der da ist. Aber wenn du anfängst, den Willen Gottes zu tun, umzusetzen, plötzlich ist die Kraft Gottes da. Und während sie hingingen, wurden sie gesund. Während du anfängst zu tun, der Wille Gottes ist weiter unsere Reife und Vollendung. Der Wille Gottes ist nicht nur, dass du Baby bleibst, der immer gefüttert wird, der immer seine Milch braucht. Du sollst auch mal feste Speise bekommen. Du sollst auch erwachsen werden und mündig. Gottes Wille ist, dass wir Jünglinge sind in Christus, aber dass wir auch Väter und Mütter in Christus sind. Wo sind die heute die Väter und Mütter? Die sind alles noch Babys. Sind 30 Jahre Christen und sind immer noch Babys in Christus. Brauchen immer noch das ABC des Glaubens. Wollen wieder mal was von der Taufe hören, von der Umkehr und guten Werken und Wiedergutmachung. Nein, wir sollten hinkommen, dass jeder von uns ein Vater und Mutter in Christus ist. Dann haben wir den Zweck unseres Lebens erfüllt. Ein Mensch ist erst ein Mensch, wenn er sich fortpflanzt. Dann ist er erst hat er die Reife erreicht. Hast du schon die geistliche, göttliche Reife erreicht? Pflanzt du deinen Glauben fort? Nicht nur Herr, Herr sagen. Der Wille Gottes ist also, dass wir Liebe zu ihm haben, diese erste Liebe und dann die Liebe zu den anderen. Die Liebe Gottes treibt uns, dringt uns, also dass wir von der Liebe getrieben sind. Gott will von uns geliebt werden. Das ist, was Gott will. Das ist der Wille Gottes. Hast du mich lieb? Liebst du mich? Jetzt will ich ein bisschen praktischer werden, konkreter. Der Wille Gottes ist Selbstverleugnung. Selbstverzicht. Der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist der Wille Gottes. Du fragst, was ist der Wille Gottes für mich? Solange du nicht all das getan hast, was in der Bibel ist, frag nicht eine Sonderoffenbarung, such nicht eine Sonderoffenbarung. Was ist der Wille Gottes? Steht ja schwarz auf weiß. Der Wille Gottes ist, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Das ist der Wille Gottes. Du hast mit dem Ungläubigen nichts zu tun. Sitze nicht da, wo die Spötter sitzen. Steht in der Bibel. Ja, darf ich oder darf ich nicht? Du darfst ihn missionieren. Weißt du, ich bin auch in der Diskothek gegangen, aber ich habe versucht, Leute zu Christus zu führen aus der Diskothek. Und habe es auch geschafft. Oder bin in der Drogenszene gegangen. Ich habe die Drogen nicht gebraucht. Aber um Menschen zu helfen. Wir müssen manchmal an sündige, dreckige, schmutzige Plätze gehen, um Menschen fürs Reich Gottes zu gewinnen. Aber ich muss den Schmutz nicht mitmachen und den Schmutz nicht fressen. Ich muss in den Schweinestall steigen, um den verlorenen Sohn aus dem Trog zu holen. So. Selbstverleugnung. Was ist das? Dass ich selbst mich nicht wichtig nehme. Das ist Gottes Wille. Komm ich um, so komm ich um, sagte Esther. Für Jesus zu leiden, das wäre Selbstverleugnung. Für Jesus Opfer zu bringen. Denn was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Also, es geht nicht um materielle Vorteile, es geht, dass Gott sich durch uns verwirklicht. Das ist Gottes Plan und Wille. Es ist der Wille Gottes, dass wir zuerst mal um unsere eigene Seele kümmern. Paulus sagt, was nützt es, wenn ich anderen predige und selber verloren gehe? Wenn ich anderen da erzähle vom Himmel, wenn ich andere aus dem Schweinestall hole und selbst im Schweinestall lebe. Wir sollen um unsere Seele kümmern, besorgt sein um unsere Seele. Schaffet mit Furcht und Zittern, steht's wie das alles passieren soll. Also ich soll alles dran setzen, mit Furcht und Zittern soll ich meine Seligkeit schaffen. Das ist der Wille Gottes. Also ich sollte für meine Seele viel mehr tun, als nur für den Körper. Da putzen wir die Zähne zweimal am Tag und vielleicht auch dreimal oder mehr. Und dann versuchen wir gesund zu nehmen, Vitamine und was weiß ich, was wir so alles schlucken. Was tun wir für unsere Seele? Wie viele Vitamine nimmst du für deine Seele? Es ist Gottes Wille, dass wir Schätze im Himmel sammeln, wo nicht Motten, Rost und Ungeziefer frisst und Diebe, dass wir reich in Gott werden. Das ist der Wille Gottes. Sammelt Schätze, die im Himmel sind, nicht hier. Ich bin nicht hier auf dieser Welt, um Schätze zu horten. Du wirst nichts mitnehmen. Das letzte Hemd, sagen die Chinesen, hat keine Taschen. Selbst wenn man dir was ins Grab noch einpackt, das nehmen nachher Grabräuber mit. Denk an die Pharaonen. Die graben nach, wenn die wissen, da ist was vergraben. So, wir sammeln keine Schätze für diese Welt. Wir sollten alle Schätze fürs Reich, für den Himmel sammeln, für die Ewigkeit. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Was heißt das? Reich an guten Werken werden. Reich an der Liebe werden. Und Liebe ist bitter nötig in dieser Welt. Dass wir reich im Herzen werden. Weißt du, ein gutes Herz. Es ist ein köstliches Ding, wo das Herz fest geworden ist. Dass wir reich durch das Wort Gottes werden, durch den Glauben. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir Kapital für die Ewigkeit holen. Und Daniel sagt, und diejenigen, die viele zu Gerechtigkeit gewiesen haben, den Weg zur Gerechtigkeit, zu einem anständigen, ordentlichen Leben gezeigt haben, die werden leuchten wie der Glanz des Himmels. Die werden strahlen. Du sammelst Perlen für deine Krone. Und noch etwas. Wie sammelt man Perlen für seine Krone? Wenn du dich mal entschuldigst. Weißt du, manche Leute denken, mir fällt eine Perle aus der Krone, wenn ich mich entschuldige. Und sag, es tut mir leid. Aber du glaubst gar nicht, was das für Wunder bewirkt, wenn du auf jemanden zugehst, du hast ein Techtelmechtel da mit irgendjemand und er sagt, sorry, tut mir leid. Dann sagt er, wie bitte? Nicht, dass du wartest, dass der kommt und sich entschuldigt. Nein, entschuldig. Entschuldig. Und du weißt, um was es geht vielleicht in deinem Leben. Und du denkst, da fällt eine Perle aus der Krone. Nein, du sammelst Perlen, du sammelst Schätze im Himmel, wenn du vergibst. Und alles, was du vergibst, das wird im Himmel angeschrieben für dich. So, es ist Gottes Wille, dass du Öl in deiner Lampe hast. Denk an die klugen und törichten Jungfrauen, an diese Geschichte. Ich überfliege das nur. Dass du den Heiligen Geist hast. Und sie, diese törichten standen, das waren Jungfrauen, das waren Wiedergeborene, das waren Christen, das waren Pfingstler, die hatten den Heiligen Geist. Würde ich jetzt nur so umschreiben, ganz schnell, Charismatiker. Aber die hatten kein Öl in ihrem Kanister, sie hatten kein zusätzliches Öl. Die hatten kein zusätzliches Öl. Weißt du, es ist so wichtig, dass du zusätzliches Öl hast. Und du bist erst gesegnet, wenn du Überfluss in deinem Leben hast. Wenn du mehr hast, als du brauchst. Es ist der Wille Gottes, dass es dir gut geht. Sprüche Kapitel 3, Vers 5. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Das ist der Wille Gottes für dein Leben. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinem Kopf, deinen Verstand, deine Logik, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. Denk an ihn, wo du gehst. Ist das dein Weg, Herr? Würdest du auch diesen Weg gehen? Ist das der Weg, den du für mich geplant hast? Ist das der Weg nach deinem Willen? Gedenke des Herrn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und plötzlich sagt der Herr, nein, jetzt geh mal rechts. Aber du musst auf allen deinen Wegen an den Herrn denken. Wenn du an ihn nicht denkst, kann er dich nicht führen und leiten. Gedenke in all deinen Entscheidungen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht, weise zu sein. Also, wenn du den Willen Gottes erkennen willst, sei nicht hochnäsig. Und stolz, halt nicht den Kopf zu hoch oben. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe heilsam sein. Du siehst wieder, kein Krankengebet. Die ganze Gesundbeterei kannst du sparen. Das wird deinem Leibe heilsam sein. Ist das nicht verblüffend? Faszinierend? Und deine Gebeine werden erquickt. Plötzlich hast du Feuer in deinen Knochen. Plötzlich springst du wie ein Kaninchen. Plötzlich, ja, deine Füße werden gleich den Hirschfüßen gleich. So, das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine werden erquickt. Ehre dem Herrn mit deinem Gut, dein Besitz, das, was du hast, nicht was du nicht hast, was du hast. Und mit den Erstlingen von all deinem Einkommen, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Willst du es haben oder willst du es nicht haben? Volle Scheune, vollen Kelter, ja, und das alles überläuft. Es ist der Wille Gottes, dass du dich von ganzem Herzen auf den Herrn verlässt. Und wie macht man das? Du bist schwer krank. Was solltest du tun? Natürlich sagst du zum Arzt gehen. Aber Gott will, dass du zuerst mit ihm sprichst. Und dass du zuerst den Herrn fragst in deiner Krankheit. Und dann gehst du zum Arzt und zu zig Ärzten, das ist dann egal. Aber zuerst zum Herrn. Der Herr muss Nummer eins werden in unserem Leben, wenn wir krank sind oder wenn wir schwach sind. Vertraue dem Herrn. Vielleicht will Gott dir nur was sagen. Gott will, dass du ihm was zutraust. Vertrau ihm, dass du das in seine Hände legst, dass du was von ihm erwartest und alles aus seiner Hand nimmst. Vertrau dem Herrn. Das ist der Wille Gottes, dass du ihm vertraust, dass du von ihm und nicht von Menschen abhängig bist. Und je mehr du von Gott abhängig wirst, umso weniger wirst du von Menschen abhängig sein. Es ist Gottes Wille, dass du dich an seine Normen orientierst und die stehen hier in diesem Buch drin. Die stehen hier drin. Dann wirst du normal leben, wirst nicht so ausgeflippt sein. Da wirst du ruhig sein, da wirst du still sein, egal in welcher Situation. Weißt du, dann wirst du dich nicht verirren, wirst auch kein Chaot werden und das alles über Haufen wirst. Nein, weißt du, aber der Grund ist, warum wir so viele schräge Vögel haben im Reich Gottes, ist, weil sie das Wort Gottes nicht kennen. Deshalb sind sie so verworren. Aber wenn du das Wort kennst und dich vom Herrn leiten lässt und so weiter, dann du gehst geradeaus deinen Weg. Ob stürmt oder schneit oder was passiert. Es ist Gottes Wille, dass du demütig bist, nach dem, was ich gelesen habe. Dass du dem Bösen immer ausweichst, wo es nur geht, das Böse umgehst. Dass du den Herrn ehrst mit allem, was du hast, den Erstlingsgaben. Es ist der Wille Gottes, dass du ein Original bleibst und nicht eine Kopie von irgendjemand. Das ist der Wille Gottes. Und wie viele so schräge Vögel oder Verschrobene haben wir, die dann irgendjemand kopieren? Ich werde nie vergessen, es war von einer christlichen, pfingstlichen Bibelschule. Da war ein Lehrer, ein guter Bibellehrer, aber immer wenn der gesalbt worden war und die Salbung hat er immer den Kopf schräg gehalten und dann Augen zugemacht. Und jetzt kam eine ganze Generation von Bibelschülern, die dort bei ihm gelernt haben und die haben gedacht, das waren ganz normale Kerle. Und als wenn die dann eine gesalbte, gesegnete Predigt gehalten haben, dann haben sie auch den Kopf schräg gehalten. Bleib ein Original. Bleib ein Original. Kopier niemand. Weißt du, dein Charakter soll geheiligt werden, deine Persönlichkeit soll geheiligt werden, deine Zunge soll geheiligt werden, das soll alles geheiligt werden, aber du sollst die Art und Weise behalten. So, auch deine Sprache. Weißt du, deine Sprache, die muss nur geheiligt werden. Und du kannst schon Berlinerisch sprechen oder Schwäbisch oder Bayerisch oder Sächsisch. Aber die Zunge muss geheiligt werden. Fluchet nicht, sondern segnet, steht in der Bibel. Es ist der Wille Gottes, dass du bei Gott am Tisch sitzt und nicht am Schweinefraß. Dass Gott dir den Tisch decken darf und sagt, komm, bitte greifen Sie zu. In Jesaja Kapitel 1, Vers 19 und 20 heißt es, wollt ihr mir gehorchen, wollt ihr mir. Das hängt also, der Wille Gottes und dein Wille muss kompatibel werden. Und wollt ihr mir gehorchen, sollt ihr das Landes gut genießen, weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Der Mund des Herrn hat gesagt. Also Jesaja 1, Vers 19, wollt ihr mir gehorchen, ihr sollt das gute Leben haben. Wollt ihr mir gehorchen? Willst du das? Gottes Wille ist, dass du ihm gehorchst. Mit dem Gehorsam steht und fällt alles. Gott kann nur Gehorsame gebrauchen und segnen und führen und bei ihnen sein, nur bei denen, die gehorchen. Denen gibt er den Heiligen Geist. Gott gibt den Heiligen Geist nur denen, die ihm gehorchen. Du hast bis heute den Heiligen Geist nicht, weil du nicht gehorchst. Du musst nicht einem Menschen gehorchen, sondern du musst Gott gehorchen. Und weißt du, um rauszufinden, was Gott ist, das ist die innere Stimme, dein Herz. Dein Herz sagt dir immer die Wahrheit. Alle anderen sind Lügner. Dein Herz sagt dir immer die Wahrheit. Hör auf dein Herz. Nicht nur auf deinen Verstand, sondern auf dein Herz hören. Dein Herz stimmt immer mit dem Wort Gottes überein. Dein Herz wird dir nie was anderes sagen, als das, was Gott sagt. Das Herz klagt an. Das kann durchaus sein. Und dich verdammt. Das kann auch sein, das ist schlechte Gewissen. Aber hör auf dein Herz. Und sei gehorsam. Weißt du, wenn der Herr sagt, gib dir 20 Euro. Und Gott sagt dir. Und er sagt, ja, das... Und du hast 20 Euro. Wenn du nicht hast, hat der Gott nicht gesagt, dass du ihm 20 Euro geben sollst. Weißt du, Gott wird nie etwas von dir fordern, was du nicht hast. Aber wenn er sagt, gib ihm 20 Euro und du hast 20 Euro und nur noch 20 Euro in der Tasche, vielleicht testet Gott dich. So wie den Abraham mit dem Isaak. Opfere mir den Isaak jetzt. Bist du bereit? Gott will den Gehorsam sehen. Gott braucht dein Opfer doch nicht. Weißt du, er ist kein Bettler, er ist nicht arm, er ist nicht auf 20 Euro angewiesen oder auf dem Isaak da. Nein, er will nur dein Gehorsam testen. Und der Gehorsame, dem offenbart er sich, den führt er weiter. Begreife einfach die Botschaft aus dem fünften Buch Mose, was da drin ist, Kapitel 28 vor allem. Gehorche und du wirst gesegnet sein auf der ganzen Ebene. Das ist der Wille Gottes. Und Gott sagt, ich lege euch beides vor, Segen und Fluch. Und die meisten Leute sind im Fluch statt im Segen. Deshalb auch meine ganzen Predigten, die ich jetzt die letzten paar Tage gehalten habe, wir sind nicht zum Betteln berufen, wird auch morgen noch das Thema sein. Gott hat dich erwählt, dass du ein Segen bist. Du musst nicht viel haben, aber du musst nur ein Segen sein. Weißt du, was es ist? Dass du die Menschen segnest. Dass du für die Menschen betest, das ist auch schon Segen. Dass du den Menschen dienst, mit den Gaben, die du hast. Vielleicht hast du nicht viele Gaben, aber gebrauche wenigstens die eine Gabe, die du hast und vergrab sie nicht. Gott will, dass du mit deinen Talenten wucherst. Das ist alles der Wille Gottes. Werdet ihr meinem Wort gehorchen und meine Stimme, mein Wort befolgen, dann wird euer Friede sein, was weiß ich wie groß. Sei in dem Willen Gottes und du bist überall gesegnet. Egal, wo du hinkommst. Dann bist du immer im Fluss, dann ist alles flüssig, dann funktioniert das alles. Und gehorche dem Herrn, der Stimme des Herrn. Das ist der Wille Gottes. Ganz einfach, du musst mit seinem Plan übereinstimmen. Und das ist, was er will, stimm mit Gott überein. Geh mit seiner Führung im Gleichschritt mit Gott, nicht so, Jesu, geh voran. Nein, sondern du solltest auch nicht hinterhergehen, sondern du sollst im Gleichschritt mit Jesus gehen. Und nicht zu früh kommen und auch nicht zu spät kommen. Im richtigen Augenblick, am richtigen Platz, mit der richtigen Botschaft zu sein. Das ist, was Gott will, dass du auf ihn hörst. Gottes Wille ist, dass du ihn hörst. Dass du ihn vor Augen hast, dass du ihn fürchtest. So, Gott hat gute Gedanken für dein Leben. Und er will aus seinem Leben das Optimale machen. Und die Frage ist, bist du damit einverstanden? Bist du damit einverstanden, dass Gott das macht, was er sich vorgenommen hat? Weißt du, du möchtest gerne immer jemand anders sein. Wenn er dich als Antilope gemacht hat, dann sei eine Antilope. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Du sollst springen und rennen und tun. Aber wenn er dich zur Schnecke gemacht hat, oder als Schnecke geschaffen hat, so. Wenn er dich als Schnecke geschaffen hat, dann krabbel wie eine Schnecke. Dann versuch nicht irgendjemand anderes zu sein. Versuch nicht der Antilope nachzumachen, da kriegst du einen Herzinfarkt. Und das ist der Grund, warum viele Menschen einen Herzinfarkt bekommen und durcheinander kommen und das Ziel nicht erreichen, weil sie versuchen, andere nachzumachen. Sei ein Original. Gott will nur Originale haben und sei mit ihm einverstanden. Ja, aber Gott, warum hast du mich als Schnecke geschaffen? Die Schnecken haben auch eine Bestimmung in der Schöpfung, in der Schöpfungsplan Gottes. Oder eine Ameise, was? Du kannst nicht dem Schöpfer sagen, warum hast du mich so und so gemacht? Er ist der Töpfer und macht die Gefäße, wie er will. Der einen zur Ehre und der anderen zur Unehre. Gott macht Gefäße der einen zur Ehre und der anderen zur Unehre. Und du hast es in der Hand. Und selbst wenn du jetzt ein Gefäß zur Unehre geworden bist, Du sagst jetzt, liebe Zeit, was sind das für Gefäße? Soll ich dir sagen, was ein Gefäß zur Unehre ist? Weißt du, jeder möchte eine Blumenvase sein und von allen gesehen und angehimmelt werden. Eine wunderbare Vase. Ein Gefäß zur Unehre, das ist Nachttopf. Früher. Möchtest du Nachttopf sein? Aber weißt du, Nachttopf ist für Menschen nachts sehr wichtig, für die Leute im Mittelalter gewesen. Das war ein wichtiger Gegenstand. Und deshalb, und gerade das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt. Der Plan Gottes. Das, was nichts ist, hat er sich erwählt zu seiner Ehre. Manchmal habe ich gedacht, lieber Gott, warum muss ich Seelsorger sein? Ich habe keine Lust, mir jeder da den ganzen Schmutz und Dreck und Probleme der Leute anzuhören und so Klempner, Seelenklempner zu sein und da zu reparieren bis und dazu jemanden zu ermutigen. Aber das ist vielleicht die Funktion, die Gott vielleicht für dein und mein Leben oder unser Leben bestimmt hat. Als ich hier nach Berlin kam, habe ich von Gott eine ganz komische Prophetie bekommen. Wir sitzen zusammen im Hausgeist, wir haben noch keine Gemeinde gehabt. Und dann beten wir, da war ein Gast aus Süddeutschland, der kam mit noch in Arbeitskleider rein, der hat hier gearbeitet. Und dann sagte Bruder Matthäus, Gott hat mir gerade soeben ein Wort gegeben, ich werde meine Gemeinde bauen mit Leuten, die Schulden haben, die mit dem König nicht zufrieden sind und sowas aus der Geschichte von David, seine Mannschaft, die er in der Wüste oder da auf der Flucht vor Saul zusammengeholt hat, die Schulden haben, die mit dem König nicht zufrieden sind oder die sonst andere Probleme haben irgendwie. Und ich habe gesagt, lieber Gott, und ich werde nur Problemfälle bekommen. Aber dann habe ich mich mit abgefunden damit. Ich habe gesagt, Gott, das ist vielleicht ein Plan, dass ich Menschen in ihren Problemen helfe, dass ich die Menschen ermutige in ihren Problemen, dass ich versuche, in ihren Problemen zurechtzukommen. Und das tue ich. Und das tue ich für die Ewigkeit. Ich tue das jetzt nicht für jemand anders. Ich tue das für Gott. Und ich helfe den Menschen als Problemlöser. Find heraus, was ist der Wille Gottes für dein persönliches Leben. Für dein persönliches Leben. Und er hat einen perfekten Plan. Du bist nicht zufällig hier heute Abend. Und du bist auch nirgendwo zufällig. Gott hat immer einen Plan. Und wenn bei dir mal die Sicherung durchbrennt, das hat auch einen Plan Gottes. Und Gott will was sagen. Du musst hier also wirklich den Willen Gottes erkennen für dein persönliches Leben. Der perfekte Plan für dich und mich ist, mit Gott Schritt zu halten. Wenn er stehen bleibt, bleibst du stehen. Wenn er geht, gehst du. Wenn er nichts tut, tust du auch nichts. Und wenn er was tut, dann schaust du auf seine Hände und von dem Meister lernen, wie er das macht, so willst du es auch machen. Lass uns aufstehen. Der perfekte Plan für dein Leben. Vater, ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen einen perfekten Plan hast und hilf uns, dass wir diesen Plan herausfinden, dass wir in diesem Plan lernen zu leben, diesen Plan realisieren und auch akzeptieren. Vater, so viele Menschen können den Plan Gottes gar nicht für ihr Leben akzeptieren. Die denken, es ist zu leicht oder zu schwer, zu unmöglich. Vater, ich möchte jetzt mich selbst darunter stellen, das, was ich hier gesagt habe, das ist meine Erfahrung und das erfahre ich auch. Aber Herr Jesus, ich möchte auch deine Kinder einfach unter dein Wort stellen und hilf, dass dein Wort sich an ihren Herzen erfüllt. Gib ihnen ein gehorsames Herz, gib mir ein gehorsames Herz, deinen Willen jeden Tag zu erkennen und auch zu tun. Was nützt es, wenn wir es erkennen und nicht tun? Jesus, deshalb gib uns einen Geist des Gehorsams. Gib uns ein gehorsames Herz. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Da gibt es ein Lied, da empfing